dass er das Leben liebt mit allem Genuss. Dass man als sein Nachfolger, Nachfolgerin nicht asketisch leben muss und immer mit Leichenbiene, mit Vitamine rumlaufen muss. Mit dem Besuch der Hochzeit macht er erfahrbar deutlich, wer er ist. Nämlich der, der unser Leben in ein Fest verwandeln will, in Freude tauchen. Vielleicht wäre uns bei der Frage, was hat Jesus als erstes getan, eher eingefallen, er geht in ein Elendsviertel, wo er Menschen in Not trifft. Oder dass er Kranke heilt oder dass er programmatische Reden hält wie die Bergpredigt. Johannes aber ordnet sein Evangelium so, dass der Grundton der Freude sofort deutlich wird. Und dieses Fest ist kein Einzelfall. Jesus feiert gern, sodass die Strenggläubigen ihn schon Fresser und Weinsäufer nennen. Darauf hat Jesus geantwortet, wie können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam, also Jesus selbst, bei ihnen ist. Das heißt, in der Nähe Jesu wird gefeiert. Auf dieser Hochzeitsfeier geschieht nun Folgendes. Der Wein geht aus. Dazu muss man wissen, die Hochzeitsfeiern damals haben 7 Tage lang gedauert. Da verwandelt Jesus Wasser zu Wein, 6 Wasserkrüge voll. Und damit sind nicht diese 1-Liter-Amphoren gemeint, sondern Wasserkrüge, in die 100 Liter passen, also 600 Liter Wein. Darüber ist nun viel gestritten worden, warum Jesus das Besäufnis der Menschen fördert und ob das eigentlich richtig ist. Und dass er einspringt, nur weil der Gastgeber nicht anständig geplant hat. Manche meinen, zur Ehrenrettung Jesu, Gastfreundschaft war damals ein so hohes Gut, dass es echt eine Katastrophe war, wenn der Gastgeber nicht genügend vorbereitet hat für die Menschen, die kommen. Für mich ist allerdings wichtiger als all diese Fragen, dass es ein Zeichen ist. Ein Zeichen weist immer über sich selbst hinaus. Es geht nicht nur um das Wunder, sondern was hinter dem Wunder deutlich werden will. Hier wird etwas von dem Lebensnotwendigen in Lebensfreude verwandelt. Wasser in Wein. Könnte das nicht auch ein Bild für unser Leben sein? Jesus will unser Leben wandeln. Dann könnten die Wasserkrüge für unser normales Leben stehen. Sie müssen zuerst gefüllt werden. Wie oft fühlen wir uns leer oder halbleer, ausgelaugt? Und dann sagen wir, ich habe nichts mehr zuzusetzen. Ich bin einfach erschöpft. Ich brauche erst mal wieder neue Kraft. Ich muss neu erfüllt werden. Das Wasser könnte das Symbol dafür sein, wir haben das Lebensnotwendige, aber irgendwie hat das Leben seinen Geschmack verloren. Irgendwie ist es fade geworden. Da ist keine Leidenschaft, kein Interesse mehr, was wirklich mich belebt. Die Wasserkrüge, die der Reinigung dienen sollten, könnten auch das Ritual symbolisieren, was man eben so tut, das Alltägliche, was jeden Tag automatisch abläuft. Das können auch religiöse Riten sein, die nicht mehr mit Leben erfüllt sind. Ich denke, das kennt wohl jeder, der treu ist im Beten und Bibellesen, dass es manchmal einfach einen nicht mehr wirklich berührt. Da braucht man etwas Neues, dass die Bibel wieder aus sich selber heraus spricht, Gott durch die Bibel spricht. Ich glaube, dass Jesus uns mit diesem Zeichen sagen will, so leer und fade soll euer Leben nicht sein. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Lebensfülle allerdings macht sich nicht in dem fest, was wir haben, was wir sind, in dem, dass wir viel haben, viel Geld oder Besitz, viele Freunde oder besonders gute Freunde, einen tollen Glauben oder große Emotionen oder was noch immer. All das ist schön und wir können dankbar sein, wenn uns das geschenkt ist. Aber Lebensfülle ereignet sich nicht, wenn ich dies oder das habe, wenn diese oder jene Wünsche erfüllt werden. Lebensfülle ereignet sich hier und jetzt oder gar nicht. Sie ist nicht abhängig von den Umständen. Und das sage ich mit aller Vorsicht. Natürlich, wenn ein Mensch hungert, dann braucht er erstmal was zu essen, bevor er überhaupt über Fülle nachdenken kann. Das ist doch klar. Aber ich meine uns, den meisten von uns geht es eigentlich gut. Das mit der Lebensfülle habe ich mühsam lernen müssen. Erst als ich nach jahrelangem Kampf mit Gott meine Lebensträume losgelassen habe, war ich offen für etwas ganz anderes. Solange ich bei Gott die Erfüllung meiner Wünsche erringen, erkämpfen, erpressen wollte, war ich nicht offen für ihn. Erst als ich ihm meine leeren Hände entgegengehalten habe, konnte er sie füllen. Und das ist mehr, als ich mir jemals erträumen konnte. Manche Menschen erleben ihr tiefstes Gefühl von Erfüllung mitten in einer schweren, unheilbaren Krankheit, weil sie genau in dieser Zeit die Liebe Jesu und die Liebe Gottes tiefer erfahren als jemals zuvor. Dann kann sich vielleicht auch mitten im Alltag ein Gefühl von Fülle ereignen, von Zufriedenheit, Dankbarkeit und Glück, obwohl überhaupt nichts Besonderes passiert ist. Am liebsten würde ich Ihnen jetzt sagen, wie das geht und wie es funktioniert. Aber es gibt leider keinen Trick dafür. Wir können aber offen sein für Gott, können Jesus immer wieder unsere leeren Hände hinhalten, da sein in seiner Gegenwart. Denn ich weiß, Jesus wandelt das Leben. Ich glaube, er wandelt es einfach dadurch, dass er da ist. Er ist da, und zwar verlässlicher als alles, was wir haben. Verlässlicher als unsere Lebensplanung, unsere Liebe zu einem Menschen. Verlässlicher als unser Glaube und mehr noch verlässlicher als unsere Gefühle. Er hält es bei uns aus mit all unseren Schwankungen. Er verwandelt unser Leben durch seine Liebe, indem er uns ansieht, zu Angesehenen macht. Wir sind kostbar in seinen Augen. Wenn wir das mehr und mehr aufnehmen können, wandelt sich unser Leben, verwandelt sich Wasser in Wein. Jesus wandelt unser Lebenswasser in Wein, weil er uns wahrnimmt und hört. Und er nimmt es sogar ernst, wenn auf einem Hochzeitsfest der Wein ausgeht. Maria sagt ihm die Not. Sie haben keinen Wein mehr. Das ist eine Feststellung und eine Aufforderung zugleich. Hilf doch aus dieser Verlegenheit heraus. Mit Gottes Hilfe soll doch auf dem Fest alles glatt laufen. Maria erwartet von Jesus sowas wie eine Pannenhilfe Gottes. Aber hier wird es schwierig. Wir kennen ja so eine Art, auf Gott einzuwirken. Hilf mir doch bei der Klausur. Oder hilf mir, ich finde einfach keinen Parkplatz. Ich tue das auch, weil ich finde, ich darf Gott alles sagen, wie ich meiner Freundin doch auch alles erzähle. Aber es wird schwierig, wenn meine ganze Beziehung zu Gott daraus besteht, dass er mir mal schnell aus einer misslichen Lage heraushelfen soll. Jesus reagiert hier sehr schroff. Er sagt wörtlich, Was habe ich mit dir zu schaffen? Was geht es dich und mich an? Was ist das für eine Beziehung zwischen mir und dir, zwischen Gott und uns, wenn wir ihn zur Pannenhilfe degradieren oder, sollte ich schärfer sagen, missbrauchen? Da haben Menschen nicht genug vorgesorgt und jetzt soll er zaubern. Das ist keine Basis für eine Beziehung. Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und hier meint er nicht die Stunde, das erste Wunder zu tun. Die Stunde, meine Stunde, ist im Johannesevangelium die Stunde seines Todes und seiner Auferstehung. Das ist das Zentralereignis. Darauf zielt sein Leben hin. Hier gibt er sich ganz und gar. Hier gibt er sein Leben in die Dunkelheit und in den Tod, in unsere Dunkelheit und unseren Tod. Und zwar, damit das Leben aufbrechen kann, heute in uns und einmal ganz und gar in der Ewigkeit. Hierin ist die Beziehung zu ihm verankert. Hier liegt die eigentliche Basis, dass er Leid, Schuld und Tod auf sich nimmt und trägt und uns damit das Leben bringt. Alles, was wir auf unserem Weg mit ihm erleben, auch an Wundern und Gebetserhörungen, ist etwas, was aus der Auferstehung Jesu in unser Leben strahlt. Das, was wir heute erleben, ist nur ein müder Abglanz dessen, was Gott für uns bereithält. Jesus ordnet es für Maria und uns in diesen großen Zusammenhang ein. Es geht nicht um diese Verlegenheit, es geht um viel mehr. Aber darin übersieht Jesus nicht die alltägliche Not. Er hilft auch in unserem Alltag. Wer bei ihm nur das schnelle Genusswunder sucht, geht ins Leere. Wer ihn sucht, dem wandelt er das Leben durch seine Liebe. Die Wandlung des Lebens geschieht langsam, kontinuierlich, da, wo wir seine Nähe suchen. Zum Beispiel auch, wenn wir Abendmahl miteinander feiern. Wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen, bekommen wir Anteil an seinem Leben, an seinem Auferstehungsleben. Wir nehmen ihn selber in uns auf. Das Brot steht dabei für das Lebensnotwendige, der Wein für das Fest und die Freude. Wir nehmen vom Wein der Lebensfülle als Zeichen, dass seine Freude sich in unserem Leben, Leib und Leben, ausbreiten und alles durchdringen will. Amen.